The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 15. Oktober. Müdigkeit spürte er keine. Nur war es manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Diesen Satz aus Lenz von Georg Büchner hat die Schriftstellerin Charlotte Gneuß zu ihrem Lieblingssatz der Weltliteratur erklärt. In einer Welt, die Kopf stehe, wäre die Sicht doch viel klarer, könnte man auf dem Kopf gehen, so Gneuß. In Zeiten, in denen sich die Welt verdreht und verheddert, kann Literatur ein Ort des Aus- und Durchatmens sein. Und deshalb lassen Sie uns tief Luft holen für ein paar der schönsten Sätze, die in Romanen und Erzählungen ein Zuhause gefunden haben. Sozusagen eine kleine Buchmesse im Pioneer Briefing, während ab heute in Frankfurt am Main die große stattfindet. Jeden Morgen erwachte er mit dem Wunsch, das Richtige zu tun, ein guter und sinnvoller Mensch zu sein, einfach gesagt, und so unmöglich es tatsächlich war, glücklich zu sein. Aus »Alles ist erleuchtet« von Jonathan Safran Foer. Es gibt nichts anderes als jetzt. Es gibt weder gestern noch gibt es morgen. Wie alt musst du sein, bevor du das weißt? Es gibt nur jetzt, und wenn jetzt nur zwei Tage sind, dann sind zwei Tage dein Leben und alles darin wird im Verhältnis stehen. So lebt man ein Leben in zwei Tagen, und wenn du aufhörst, dich zu beschweren und nach dem zu fragen, was du nie bekommen wirst, wirst du ein gutes Leben haben. Ein gutes Leben wird nicht durch eine biblische Spanne gemessen. Aus »Wem die Stunde schlägt« von Ernest Hemingway. Und jetzt, wo du nicht mehr perfekt sein musst, kannst du gut sein. Aus Jenseits von Eden von John Steinbeck. Aber glaubt mir, dass man Glück und Zuversicht selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden vermag. Man darf nur nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen. Aus Harry Potter und der Gefangene von Azkaban von J.K. Rowling. Ich bin glücklicher als Jane. Sie lächelt nur, ich lache. Aus Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. Aus Momo von Michael Ende. Wie schön, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Morgen Ihre Zeit mit mir teilen. Unsere weiteren Themen heute Morgen: Verteidigungsminister Boris Pistorius über den Wehrdienst, wie er ihn sich vorstellt.
Wir wollen einen neuen Wehrdienst, der sich zunächst an Freiwilligkeit orientiert.
Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die neuen Quartalszahlen von Amerikas größten Bankhäusern. Der Moorburger TSV schreibt Fußballgeschichte für die Ewigkeit und der Tag des Händewaschens weckt erstaunliche Kreativität. Das Militärische kehrt zurück in den politischen Denkraum. Möglicherweise ist sogar eine Rückkehr der Wehrpflicht im Anmarsch. Morgen sollte das Wehrdienstgesetz in den Bundestag eingebracht werden, aber es gibt darüber Streit. Zu viele Fragen zwischen den Koalitionären sind ungeklärt. Nachdem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, wird ein neues Modell gesucht. Die NATO fordert 460.000 Soldatinnen und Soldaten für Deutschland. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist der Mann der Stunde. Er hat die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte im Frieden. Außerdem, auch das ist wichtig für einen Minister, schneidet er in Beliebtheitsumfragen stets als Bester ab. Der Mann kommt an im Volk. Meine Kollegin Carina Mössbauer und ich haben ihn gestern Morgen auf der Pioneer 2 begrüßt und mit ihm über Drohnen, Putin und die Stimmung in Deutschland gesprochen. Und eben auch über die Wehrpflicht. Pistorius setzt erstmal auf Freiwilligkeit und erst wenn das nicht funktioniert, auf Pflicht. Sein Besuch war am Vormittag. Da sah es noch so aus, als würden die Unterhändler von Union und SPD am Abend eine Einigung zu dem sogenannten Losverfahren präsentieren. Seine grundsätzliche Meinung zum Losverfahren, die hat Pistorius im Gespräch deutlich gemacht. Hier seine Worte zum Thema Wehrpflicht.
Herr Minister, Sie haben die Vorgabe gemacht, für 2026 brauchen wir 20.000 freiwillige Wehrdienstleistende. Wenn Sie Mitte 2026 feststellen, wir sind davon weit entfernt, was passiert dann?
Dann würden wir mit einem Rechtsverordnungsentwurf ins Kabinett gehen. Dann würde die Koalition sich darauf verständigen, die Wehrpflicht wieder in Kraft zu setzen. Dann gäbe es ein einfaches Gesetz, das dann schnell auf den Tisch käme, um zu regeln, wie genau die Ausgestaltung der Wiedereinsetzung aussieht. Und dann hätten wir innerhalb weniger Monate eine Teilwehrpflicht.
Das heißt, schon im kommenden Jahr könnte so ein Mechanismus eintreten?
Rein theoretisch. Ich will es aber noch mal sagen, weil ich habe immer das Gefühl, man wolle nur über die Dinge reden, die passieren können, aber nicht über die, die wahrscheinlich passieren werden. Wollen wir noch mal einmal über die Zahlen reden? Wir reden über 20.000. Das ist nicht mal 4% eines Jahrgangs junger Männer. Wir haben heute schon steigende Anzahl von Bewerbungen.
15.000. Aber weit drunter. Dieses Jahr werden es knapp 11.600 sein.
Nein, stimmt nicht. Wir werden am Ende des Jahres bei 15.000. Wir werden am Ende des Jahres bei 15.000 militärischen Einstellungen liegen und die Zahl wird steigen. Wir dürfen ja nicht vergessen, das neue Gesetz, was den Wehrdienst, den freiwilligen neuen Wehrdienst so attraktiv macht, ist noch nicht mal in Kraft. Also die bessere Bezahlung, freie Unterkunft, Verpflegung, Heilfürsorge, der Status, der damit verbunden ist, all das ist ja noch nicht mal in Kraft und trotzdem haben wir steigende Zahlen.
Nochmal eine Frage, dieser Mechanismus, der dann greifen soll, hin zu einer Pflicht, ab wann greift der? Also welche konkreten Zahlen werden da festgelegt? Wie viel Prozent muss man unter dem Etappenziel sozusagen liegen?
Das ist eine Frage der Einschätzung des Generalinspekteurs. Der ist derjenige, der am Anfang oder vor Beginn eines Haushaltsjahres sagt, ich brauche nächstes Jahr so und so viele Soldatinnen und Soldaten im freiwilligen Wehrdienst, weil ich die und die Kapazitäten habe und so viel brauche. Das wird im Haushaltsstellenplan abgebildet und dann wird eingestellt. Wenn die Zahl nicht erreicht wird, dann wird gegengesteuert. Aber nochmal, Sie können nicht an einer konkreten Zahl oder andersrum gefragt, wenn wir eine Zielzahl um 100 unterschreiten, ist es dann verhältnismäßig, übrigens auch von einer gerichtlichen Überprüfung, den Wehrdienst wieder in Kraft zu setzen.
Das sollte ja ein Gesetz festlegen,
nee, aber
genau
das,
solche Fragen.
Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass wir schneller sind im Aufwuchs der Kapazitäten. Und wir brauchen nicht 5.000, sondern wir sagen, wir brauchen 15.000. Ich habe aber im Gesetz viel weniger festgelegt. Es geht doch nicht darum, mit einem starren System zu arbeiten. Wir reden über Aufbau von Infrastruktur, wir reden über Aufbau von Ausbildungskapazitäten. Das machen wir mit Hochtempo und das werden wir auch erreichen. Und es gibt bislang keine Anzeichen dafür, dass wir die Leute nicht erreichen, die wir wollen.
Was ja jetzt diskutiert wird, ist das sogenannte Losverfahren. Also dass, wenn es nicht an Freiwilligen reicht, dass dann aus den Gemusterten und Tauglichen per Los entschieden wird, wer dann dienen muss. Finden Sie das eine gute Lösung?
Es ist eine Idee aus der Union. Ich bin da ehrlich gesagt inhaltlich ein bisschen skeptisch, weil ein Losverfahren, es hat in Deutschland, was solche Dinge angeht, keinerlei Tradition. Es gab das mal vor 60 Jahren oder so für ein paar Jahre. Ich weiß nicht, ob das ein glückliches Verfahren ist, aber darüber können sich die Parlamentarier gerne verständigen. Ich werde mich dem nicht in den Weg stellen. Es ist vielleicht nicht die glücklichste Lösung, aber es ist eine. Und entscheidend ist für mich nochmal der Schritt davor. Was wir brauchen, ist den Einstieg in den Wehrdienst. Und ich brauche à la long, also spätestens ab Januar, ab 28, eine flächendeckende Musterung ganzer Jahrgänge. Auch die steht im Gesetz, wird aber gerade wieder neu diskutiert, weil, was ich nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt, weil natürlich muss die Bundeswehr wissen, nicht nur, wer ist da draußen erfasst, sondern auch, wer ist wehrdienstfähig, unabhängig von der Frage, ob er den Kriegsdienst verweigert oder nicht. Aber gemustert werden muss jeder Jahrgang dann irgendwann.
Wenn wir über das Thema Wehrpflicht reden, Sie haben selber gesagt, die Aussetzung der Wehrpflicht ist ein Fehler gewesen. Sie haben große Sympathien für eine allgemeine Dienstpflicht gezeigt. Pflicht ist immer das Wort, um das es geht. Jetzt hat Ihre Partei auf dem Parteitag im Sommer beschlossen, keine Wehrpflicht, sich da rigoros gegen ausgesprochen. Wie sehr fühlen Sie sich da Ihrer Partei verpflichtet?
Also der Parteitag hat nicht gesagt, es darf keine Wehrpflicht geben. Der Parteitag hat sich komplett orientiert an dem, was wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben, nämlich wir wollen einen neuen Wehrdienst, der sich zunächst an Freiwilligkeit orientiert. Man hat in der Partei, in der SPD, einen Teil von Mitgliedern, die sagen, sie haben Störgefühle mit der Wehrpflicht, übrigens wie in anderen Parteien auch. Es ist ja auch verständlich, wenn man mal ehrlich ist. Das ist eine Generation von, oder es sind Menschen bis zum Alter von 35, 40, die nie mit diesen Dingen zu tun hatten. Nie damit zu tun hatten, die sich jetzt plötzlich mit der Frage auseinandersetzen müssen, was tue ich eigentlich, was bin ich eigentlich bereit zu tun zum Schutz des Landes, in dem ich so leben kann, wie ich lebe. Das sind aber Diskussionen, die erstmal geführt werden müssen. Ich kann nicht erwarten, dass nur weil Putin sich entscheidet, einen Krieg zu führen und uns zu bedrohen, dass hier alle Menschen von jetzt auf gleich ihre Gedankenwelt umstellen. Dafür müssen wir als Politik werben und das tun wir auch. Aber deswegen bin ich da sehr entspannt, denn der Parteitagsbeschluss gibt genau den Spielraum, den es jetzt braucht. Und den haben wir im Gesetz abgebildet. Und je näher wir am Gesetzentwurf bleiben, desto besser ist es für den Aufwuchs der Bundeswehr.
Fakt ist, statt einer Einigung ist am gestrigen Nachmittag über das Thema Losverfahren nochmal ein Streit ausgebrochen. Und dann haben Carina und ich in unserem Gespräch mit Pistorius noch die Bedrohungslage in Deutschland und Drohnen thematisiert.
Herr Minister, die Chefs der Nachrichtendienste des Bundes, also unter anderem Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und der Militärische Abschirmdienst, haben gestern im Bundestag ja ihre Einschätzung zur aktuellen Bedrohung präsentiert. BND-Chef Martin Jäger warnt vor dem Risiko einer zeitnahen Eskalation mit Russland. Im Zitat sagt er, wir dürfen uns nicht zurücklehnen in der Annahme, ein möglicher russischer Angriff käme frühestens 2029. Wir stehen schon längst heute im Feuer. Ja, gleichzeitig muss man sagen, dass Deutschland noch nicht ansatzweise kriegstüchtig ist, wie Sie es nannten. Hält Sie das nachts wach?
Nee, das tut es nicht, ehrlich gesagt, weil nichts davon ist wirklich neu. Und der Annahme, dass Deutschland weit davon entfernt sei, kriegstüchtig zu sein, würde ich auch widersprechen. Wir haben deutlich aufgeholt in den letzten 3 Jahren. Und was die Annahme angeht, wann es eine mögliche Konfrontation gibt, die von Russland ausgeht, waren die Einschätzungen auch immer dieselben seit einiger Zeit, nämlich dass Putin ab 29 in der Lage sein könnte, einen Angriff auf NATO-Gebiet durchzuführen. Was nicht heißt, dass er es tut. Was nicht heißt, dass irgendjemand sagen kann, wie wahrscheinlich es ist. Aber es geht genau darum, sich vorzubereiten für den Fall. Und genau das tun wir.
Was auch nicht heißt, dass er bis 2029 wartet.
Nein, aber nun dürfen wir auch nicht den Eindruck erwecken, als sei Putin allmächtig und das würden ihm Sanktionen nichts ausmachen oder als könne er beliebig hochskalieren, was auch immer er will. Wir sehen die wirtschaftlichen Rahmendaten in Russland, die nicht besonders erfreulich sind, um es vorsichtig zu formulieren. Von daher glaube ich, ist es richtig, wachsam zu sein, sich vorzubereiten, auf das Schlimmste vorzubereitet zu sein, aber gleichzeitig auch nicht in Panik zu verfallen, weil das Letzte, was wir tun sollten, ist, und das habe ich oft genug in anderen Zusammenhängen gesagt, ist, Putins hybrider Kriegführungsstrategie auf den Leim zu gehen. Und die besteht vor allem in einem, die Amerikaner aus Europa zu vertreiben, ihnen Europa quasi zu verleiden, so dafür zu sorgen, dass sie weniger Einfluss haben, damit er mehr Einfluss haben kann und gleichzeitig die NATO auseinanderzutreiben, die NATO-Partner zu verunsichern, die Zivilgesellschaften zu verunsichern. Und das tut er ja.
Sie haben gerade gesagt, Sie können gut schlafen. Was tun Sie denn, damit die Menschen in diesem Land auch ruhig schlafen können? Was sagen Sie, was den Menschen Sicherheit gibt?
Gerade in diesen Zeiten kommt es darauf an, dass wir Ruhe bewahren, Besonnenheit zeigen und Klarheit aber auch zeigen. Trotzdem tun, was notwendig ist, ohne die Menschen ständig, wie soll ich sagen, unter den Tisch zu treiben. Und ich nenne mal ein Beispiel, darauf werden wir ja auch noch kommen, Drohnen. Ich lese dann Schlagzeilen wie wieder Drohnenattacken. Das ist eine totale Übertreibung, weil niemand ist attackiert worden. Es hat Drohnenüberflüge gegeben, ja. Bislang war meines Wissens keine bewaffnet oder munitioniert. Und sie sind geflogen, teilweise, wie wir jetzt wissen, auch private Drohnen von Trittbrettfahrern. Aber der Eindruck, der auch medial erweckt wird, ist, als würden wir attackiert. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber überholen und die selbsterfüllende Prophezeiung herbeireden. Putin will genau solche Diskussionen.
Aber was ist das dann, wenn es keine Angriffe sind? Sind es Provokationen oder
Bislang sind es Provokationen. Es ist Verunsicherung, es ist zu sehen, wie wir reagieren, wenn es um die Kampfjets ist, nochmal was anderes als Drohnenüberflüge in Estland. Da hat die NATO exakt nach den Rules of Engagement reagiert. Aber wollen wir, wenn ich dann höre, abschießen statt abwarten? Das sind so Slogans, die passen vielleicht nach Dodge City mittags um 12, aber doch nicht in die internationale Politik, wo es darum geht, Kriege zu verhindern und Eskalation zu vermeiden. Ich weiß nicht, wie die Damen und Herren hier das sehen. Also Revolverheld-Rhetorik hilft uns da gerade am wenigsten.
Das ganze Gespräch mit dem Minister, unter anderem über das Reizthema Beschaffung und was er vom Vorschlag von Manfred Weber von der CSU hält, dass auch der Westen zum hybriden Gegenschlag ausholen und mal die U-Bahn in Moskau lahmlegen könnte, all das auf thepioneer.de. Den Link finden Sie in den Shownotes. Viel Spaß und danke. Die diesjährige MyWay, sie war ein Ereignis. Kürzlich fand unser Strategiegipfel der Mittelständler im Berliner Westhafen statt. 2 Tage Ideen, Austausch, Redner und Gespräch. Alef Doğan hat den Vizekanzler Lars Klingbeil begrüßt. Verena Pauster war im Interview mit Digitalminister Carsten Wildberger. Und ich habe mit Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche über die wirtschaftliche Lage in Deutschland gesprochen. Falls Sie nicht dabei sein konnten, können Sie es sich noch einmal ansehen. Auf unserem MyWay-YouTube-Kanal können Sie viele dieser Gespräche in voller Länge anschauen. Und falls Sie nächstes Jahr live dabei sein möchten bei der MyWay, dann ist es nie zu früh, Ihre Tickets für die MyWay 2026 zu sichern. Unsere Early-Bird-Option ist ab sofort erhältlich. Alle Infos, Tickets und Links finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs und Citigroup 2 Dinge gemeinsam. Erstens sind es mächtige Geldhäuser. Zweitens haben sie gerade alle ihre Quartalszahlen vorgelegt. Mehr weiß Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, liebe Anne. Wie geht es denn den amerikanischen Banken?
Hallo Dagmar. Ja, den großen US-Banken geht's aktuell sehr gut. JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs und die Citigroup haben allesamt starke Quartalszahlen vorgelegt und auch die Gewinnerwartungen übertroffen. Getrieben wurde das Plus vor allem durch super Investmentbanking-Geschäfte und deutlich mehr Einnahmen aus dem Wertpapierhandel. Etwa bei JP Morgan sind die Umsätze im Aktienhandel um 1/3 gestiegen, im Anleihenbereich sogar um über 20%. Der Gewinn von JP Morgan lag prozentual 2-stellig über dem Vorjahr. Auch Citigroup und Wells Fargo konnten ihre Gewinne jeweils im 2-stelligen Prozentbereich steigern. Bei Goldman Sachs war der Zuwachs sogar noch größer, über 1/3 mehr Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Auffällig ist auch, die Banken profitieren von einem starken M&A-Geschäft, also Übernahmen und Fusionen, und von den weiterhin steigenden Zinseinnahmen. Die größte Herausforderung bleibt jedoch das schwierige Wirtschaftsumfeld mit politischen und regulatorischen Unsicherheiten. Aber aktuell zeigt die US-Bankenbranche Resilienz und bleibt ein Gewinnmotor für die Wall Street. Die Aktien von Wells Fargo legten um 7,2% zu, die von der Citigroup um 3,9%. Bei JP Morgan und Goldman ging es leicht nach unten, was allerdings eher auf den wieder anlaufenden Handelskrieg mit China zurückzuführen ist, als auf die Quartalszahlen, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man auf der Fußballanzeigetafel ein Ergebnis wie 0-66 sieht. Doch bei der Hamburger Kreisklasse war das kein Anzeigenfehler und auch keine technische Panne. Das war echt. Beim Spiel Moorburger TSV gegen SVS Mesopotamien 2 kassierten die Moorburger eine historische Klatsche. Laut dem NDR war es sogar die höchste Niederlage im Ligabetrieb aller Zeiten. Immerhin, einen Rekord haben sie also doch noch mit nach Hause genommen. Die herbe Pleite aus dem vergangenen Jahr gegen TSV Buchholz, damals 2-53, reichte offenbar nicht aus. Doch Spaß beiseite. Trotz allem bewiesen die Moorburger echten Sportsgeist. Das Team reiste mit nur 6 Feldspielern und einem Torwart an. Also in Unterzahl und ohne Ersatzbank. Aufgeben oder nicht antreten, das war keine Option. Sie spielten tapfer bis zum Schlusspfiff. Fair, respektvoll und mit Haltung. Wie das Management des Moorburger TSV später betonte, kein Gemecker, keine Karte, kein Frustabbau, sondern einfach Fußball. Und so soll es ja auch sein, auch wenn es wehtut. Und jetzt wissen die Moorburger, wenn schon verlieren, dann mit Stil. Und einem Rekord, den so schnell keiner toppen wird.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Händewaschen offenbar so wichtig ist, dass die Weltgesundheitsorganisation gleich zwei Welttage einberufen hat. Der Welttag des Händewaschen, der ist heute. Leicht zu verwechseln mit dem Tag der Handhygiene. Der ist am 9. Mai. Worin der Unterschied liegt? Nun, da ist die WHO sich vermutlich selbst nicht ganz so sicher. Sicher ist aber, Händewaschen scheint komplizierter, als man denkt. Laut einer Studie wäscht nur etwa jeder Zweite die Hände nach dem Toilettengang. Bedenklicher, die Studie wurde in einem Krankenhaus durchgeführt. Und da sollte man das mit der Hygiene doch eigentlich drauf haben. Kein Wunder also, dass der Aufklärungsdrang enorm ist und manche Organisation zu, sagen wir mal, kreativen Methoden greift. Wie das österreichische Rote Kreuz.
Hände waschen, fein. Hände waschen, fein. Nimm die Seife, seif die Hände ein. Weil mit Seife killen wir Deppert, Zillen, killen wie im Actionfilm.
Dabei sollte man meinen, nach der Corona-Pandemie wüsste inzwischen jeder, wie das mit der Seife und dem Wasserhahn funktioniert. Jeder? Nun, Michael Jacksons Diana, die weiß es offenbar nicht. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.